Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute die Soziologin, Kolumnistin und Bundesfamilienministerin AD, Christina Schröder. Herzlich willkommen.
Grüßen Sie, Frau Timmer.
Frau Schröder, Sie haben ein Buch herausgebracht aus Essays zu verschiedensten politischen Fragestellungen von Corona über Familie bis zu Gendern und Migration. Erläutern Sie da in knappen Texten Ihre Haltung. Der Titel macht stutzen, freisinnig, ein Begriff mit einer langen politischen Geschichte, trotzdem als Wort heute nahezu ungebräuchlich. Wieso dieser Titel, freisinnig?
Naja, ich glaube, das ist schon die Klammer, die das Buch zusammenhält. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Freisinnigkeit in unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich das programmatisch nach vorne gestellt. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass unsere offene Gesellschaft unter Druck gerät.
Und dann so ein altes Wort?
Ja, aber schauen Sie auf die Tradition des Wortes freisinnig. Ich finde, das war genau das richtige Wort. Ich war erst bei freiheitlich, aber damit habe ich gefremdelt. Freisinnig, darum geht's.
Ist das ein innerer Kompass für Sie, freisinnig?
Also es ist immer schwer, über sich selbst zu reden, aber Leute, die mich schon sehr lange kennen, schon in der Schulzeit, die sagen, das ist schon was sich bei mir durchzieht. Ich konnte es nie leiden, wenn Menschen versuchen, andere Menschen zu erziehen. Und da habe ich mich schon mit meinen linken Sozialkundelehrern zu dem Thema angelegt, wobei ich das Glück hatte, da auch viele linke, freisinnige Lehrer erwischt zu haben, was sich sehr positiv auf mein weiteres Leben ausgewirkt hat.
Christina Schröder war Familienministerin im Kabinett Merkel bis 2013, danach Abgeordnete der CDU und zog sich 2017 aus der Berufspolitik zurück. Politischer Mensch ist sie geblieben. Jetzt hat sie eine Reihe von Kolumnen, die sie für die Welt verfasst hat, in einem Buch gebündelt, freisinnig, Untertitel Politische Notizen zur Lage der Zukunft. Frau Schröder, darf ich das sehr wagemutig finden? Also die Lage der Zukunft, mit Verlaub, die kennt doch keiner.
Nein, aber das Wesen des politisch denkenden Menschen ist ja, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich finde schon, dass in unserem Land derzeit vieles im Umbruch ist. Ich würde auch negativ sagen, einige Maßstäbe, die ich für sehr elementar für unser Land hielt, verrutscht sind. Und gerade deshalb sollten Menschen, die gerne politisch weltanschaulich argumentieren, darum ringen, wie denn unsere Zukunft aussieht, an welchen Werten wir sie ausrichten wollen.
Was genau meinen Sie eigentlich mit enger werdenden Diskursräumen, Frau Schröder? Man kann in diesem Land doch den größten Blödsinn erzählen, ohne was befürchten zu müssen.
Das kann man in der Tat. Rechtlich ist unsere Meinungsfreiheit uneingeschränkt, sage ich und denke gleich wieder nach. Also ich würde mir noch kein abschließendes Urteil zutrauen, aber ich finde, habe das Gefühl, mit welcher Härte derzeit bei manchen Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen, mit welcher Härte der Staat da reagiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher in meinem Urteil, aber ich habe das Gefühl, das ist eine sehr viel größere Härte, als wir es bisher hatten. Also da würde ich jetzt doch ein Fragezeichen machen, Klammer wieder zu. Denn auch rechtlich ist unsere Meinungsfreiheit nach wie vor sehr stark. Aber wenn wir auf die Debattenräume gucken, die sind ja nicht nur rechtlich geregelt, sondern da geht es ja auch darum, wie Diskurs funktioniert. Und da würde ich schon sagen, es gibt bestimmte Positionen. Das sind Positionen zum Thema Migration immer noch, zu identitätspolitischen Forderungen. Und es sind in den letzten 2 Jahren schon auch Positionen zum Thema Corona. Da werden sie sehr schnell niedergemacht, werden sie sehr schnell in eine Ecke gestellt. Da müssen sie zumindest eine starke Persönlichkeit sein und trotzdem zu sagen, ich sehe das aber so.
Bleiben wir mal bei Corona. Ein Essay von Ihnen beginnt mit dem Satz, wie kommen wir da wieder raus? Geschrieben im Frühsommer dieses Jahres und wir fragen uns das ja leider immer noch alle. Sie kritisieren sehr scharf, ohne nun zu Corona-Leugner-Positionen zu kommen, aber Sie kritisieren sehr scharf, dass man zum Beispiel mit 200 Leuten im Flugzeug sitzen kann und konnte und doch über viele Monate zum Beispiel die Schulen geschlossen waren, dass Fitnessstudios vor den Schulen wieder auf waren. Derzeit verschärft sich ja alles wieder, Frau Schröder. Macht Sie das nicht ratlos wie alle anderen auch?
Ratlos macht es mich natürlich. Es ist schon mein großer Kritikpunkt, wie man in dieser Pandemie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen ist. Mir scheint es auch so, wenn ich mich in anderen europäischen Ländern umgucke, dass da Deutschland leider an einer unrühmlichen Spitze ist. In kaum einem anderen Land waren die Schulen so lange geschlossen wir haben uns in Deutschland entschieden, einen großen Teil der Last der Pandemiebekämpfung auf dem Rücken von Kindern, Jugendlichen und, die vergisst man gerne in diesem Zusammenhang, jungen Erwachsenen abzuladen und haben dafür recht softe Regelungen gemacht, was beispielsweise die Unternehmen anging. Es gab in Büros bis vor wenigen Wochen keinerlei konsequente Masken- oder Testpflicht, was wir Schülern seit vielen, vielen Monaten zumuten. Und meine kleine 7-jährige Tochter trägt seit vielen Monaten jeden Tag 7-8 Stunden lang fast ohne Unterbrechung eine Maske. Das haben wir Erwachsenen nicht zugemutet. Das glaube ich, wenn wir da später mal drauf zurückgucken, werden wir sagen, was haben wir da getan?
Sie sind Mutter dreier kleiner Mädchen, wenn Sie auf die vergangenen 2 Jahre schauen und nicht nur auf die Maskenpflicht Ihrer Tochter. Was haben Sie gehört von Ihren Kindern? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, meine große Tochter fragt mich oft, die ist 10. Aber Mama, der Opa sagt, Corona wird immer bleiben. Werden jetzt immer die Klassenfahrten ausfallen? Werden wir jetzt immer Maske tragen? Werden wir weiter immer auf dem Pausenhof abgetrennte Zonen haben? Und dann versuche ich ihr zu erklären, dass es natürlich medizinische Punkte gibt, die da berücksichtigt werden müssen. Es ist aber letztlich auch eine Frage einer Entscheidung der Gesellschaft ist. Ich sage, natürlich wird es Corona immer geben, aber irgendwann werden wir an einem Punkt sein, dass wir uns entscheiden werden, mit diesem Risiko zu leben und trotzdem unser Leben normal weiterzuleben. Ich habe übrigens eine gewisse Hoffnung, dass Omikron uns hier hilft. Omikron ist offenbar deutlich ansteckender, aber es gibt ja doch viele Berichte aus vielen Ländern, die sagen, im Verlauf deutlich milder. Vielleicht ist Omikron die Variante, die uns in die Endemie bringen kann. Aber dann müssen wir mental auch bereit sein. Ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade in Deutschland sehr fixiert darauf sind, weiter quasi im Pandemiemodus zu bleiben.
Was aus Omikron wird, das wissen wir derzeit beide nicht. Aber das ist ja in der Tat eine Debatte, wo es zu Wertekollisionen kommt. Also zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Individualität und Verantwortung für die Gemeinschaft. Sie betonen sehr die freiheitlichen Gedanken, Frau Schröder. Dann müssten Sie eigentlich, dachte ich mir, ein Fan der Ampel sein. Die Union und die unionsgeführten Länder, die dringen ja eher auf Verschärfung und haben die epidemische Lage nationaler Tragweite eingeführt, wollten sie beibehalten. Die Ampel hat sie gekippt. Ist CDU-Frau Schröder jetzt ein Fan der Ampel?
Sie haben schon recht. Ich hadere in Sachen Corona-Politik, hadere ich mit Teilen meiner Partei. Man muss auch sagen, die harten Maßnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen, die sind maßgeblich vom Kanzleramt und vom bayerischen Ministerpräsidenten ausgegangen. Er hatte allerdings schon seine Sekundanten, nicht? Also Karl Lauterbach, als er noch nicht Gesundheitsminister war, hat da auch eifrig auch Ängste bei Eltern befeuert, was ich besonders verwerflich finde. Die Grünen sind auch auf einem No-Covid-Trip. Also es gibt schon in allen Parteien solche und solche, aber in der Tat, ich bin recht froh, dass die Ampel jetzt eine, wie ich finde, jetzt in den letzten Wochen etwas gemäßigtere Corona-Politik macht und vor allen Dingen, dass die Schulschließungen als bundesweites pauschales Instrument ausgeschlossen hat. Ja, da bin ich der Ampel dankbar.
Und ich bin ehrlicherweise jeden Tag froh, dass ich nicht Politikerin bin, um das alles entscheiden zu müssen. Also meckern ist schlicht leichter als machen. Nun, das ist unsere erste Pandemie und es gibt wohl kein Land mehr, das davon nicht betroffen ist. Haben Sie da nicht auch Mitgefühl mit den Kollegen von rechts bis links, die das entscheiden müssen?
Insbesondere in der ersten Welle wussten wir ja alle nicht genau, was kommt. Und dass man da erst einmal mit sehr, sehr harten Maßnahmen reagiert, finde ich völlig in Ordnung. Allerdings wurde ich zugegebenermaßen dann schon so im Mai etwas unruhig, als die, wie Sie erwähnten, das bereits heute mit die Fitnessstudios vor den Schulen geöffnet haben. Da dachte ich schon, was ist denn hier los? Und dann finde ich schon, wenn man dann vergleicht, wie hat Deutschland gehandelt, wie haben andere Länder gehandelt, dass dann die Lernkurve in Deutschland recht flach war. Also andere Länder haben, nachdem sie in der ersten Welle harte Schulschließungen hatten, wie beispielsweise Spanien oder Frankreich, haben die in der zweiten oder dritten Welle gesagt, wir schließen die Schulen nicht mehr oder wie in Frankreich nur ganz wenige Wochen. Wir machen das nicht mehr. In Deutschland waren sie 5 Monate dicht in der Mittelstufe. Wir haben Schnelltests Monate später als andere eingesetzt. Luftreinigungsgeräte in den Schulen stehen immer noch nicht. Also wir haben quasi immer weiter auf die Mittel des Mittelalters gesetzt, auf Isolation, Quarantäne und Masken und haben die Mittel der Neuzeit neben der Straße liegen lassen.
Die Soziologin, Kolumnistin und frühere Bundesfamilienministerin Christina Schröder gehört zu den Menschen, die Selbstbeschreibungen aus ihrer Abi-Zeitung wohl ihr Leben lang begleiten werden. Da steht unter anderem, Frau Schröder, ich bin verfressen, unsportlich, streberhaft, arrogant, dekadent und selbstverliebt. Was gilt denn noch?
Bei der Sportlichkeit habe ich mich gewandelt, verfressen bin ich immer noch. Was hatten wir sonst noch? Streberhaft. Ja, so einen gewissen Ehrgeiz habe ich nach wie vor. Aber die Felder wandeln sich da ja.
Mit 12 wollten Sie in die Junge Union und die schrieb erstmal zurück, Sie seien noch zu klein. War das ein Tiefschlag?
Ich war doch schon enttäuscht. Also ich war mit der ganzen Begeisterungsfähigkeit, die so eine 12-Jährige hatte, wollte ich mich bei der Jungen Union engagieren. Dann haben die mir tatsächlich gesagt, ich müsse warten, bis ich 14 bin. Dann bin ich aber an meinem 14. Geburtstag auch eingetreten.
Auch überliefert, andere mochten Pferde, ich mochte Helmut Kohl.
Ja, super.
Wie kam es dazu?
Naja, also was für mich wirklich der politische Initiator war der Fall der Berliner Mauer. Da war ich jeden 12 Jahre alt und meine Mutter ist ein Typ, die wollte mal gern Geschichte studieren, für die war das, die hat immer solche großen historischen Dimensionen gedacht, die hat mir das vermittelt. Die saß dann mit einer Begeisterung vorm Fernseher, die für mich ansteckend war und dann war ich genauso begeistert und habe dann angefangen, mich für Politik zu interessieren. Aber wenn Sie sich in dieser Zeit für die Wiedervereinigung begeistert haben, dann haben Sie sich nicht für Oskar Lafontaine begeistert, sondern dann war Helmut Kohl der Mann der Stunde.
Aber ein Bild von ihm hatten Sie nicht über dem Bett, oder?
Das ist ein finsteres Gerücht.
Das beruhigt mich jetzt.
Dass ich auch nicht loswerde. Was ich hatte in meiner Studentenwohnung in der Küche ein Plakat von der Jungen Union mit einem Elefanten im Wolfgangsee und da stand drüber, viele Grüße vom Wolfgangsee. Das sollte quasi eine Art Persiflage auf Helmut Kohl sein, der ja immer seine Urlaube dort verbracht hat. Aber mehr war es nicht.
Dann haben wir das klargestellt. Sie saßen im sehr westlichen Wiesbaden, Frau Schröder. Das ist eine Region wie überhaupt die meisten in Westdeutschland, wo dieses Land 1989 irgendwie, ich sag mal, kurz vor Sibirien ein bisschen größer geworden ist. Viele hatten nicht so viel Interesse dafür. Warum ist das für Sie so ein nachhaltig prägendes Erlebnis geworden? Also Mutter vom Fernseher, gut und schön, aber bei Ihnen legte es ja tiefe Spuren.
Tja. Das ist eine gute Frage. Wenn ich mir heute so eine 12-Jährige angucke, frage ich mich auch, was war da mit mir los? Auf jeden Fall hatte ich dann sehr schnell Spaß am weltanschaulichen Denken. Ich hatte eine beste Freundin, die kam eigentlich auch aus einem ziemlich politischen Elternhaus. Die hat den Grünen zugeneigt. Ich habe gerade vorhin wieder mit ihr telefoniert. Sie tut das bis heute. Und dann fingen wir an, auf den Schulwegen politisch zu diskutieren. Und dann kamen wir, so geht das mit einer besten Freundin, die man wirklich gerne mag, zu dem Punkt, wo man einfach unterschiedliche Werturteile vertritt, so wie Max Weber sich das vorgestellt hat. Also da hat dann sie gesagt, aber die Gleichheit und ich habe gesagt, aber die Freiheit. Und dann haben wir gemerkt, dass das jetzt ein Punkt ist, wo man nicht mehr sagen kann, du hast recht, ich habe recht, sondern wo wir einfach quasi grundlegende unterschiedliche Werte vertreten und daraus gewissermaßen axiomatisch aus diesen Werten ergibt sich dann das andere. Und das hat mich geprägt und das finde ich auch, das ist das Wesen des Politischen, darum zu ringen, aber nicht zu behaupten, dass man bei solchen Werturteilen quasi das objektiv Richtige vertritt, sondern da dem anderen zuzubilligen, eben auch seine Wahrheit zu haben.
Rasante Mischung. Der Soziologe Max Weber, Helmut Kohl und eine Grünen-Freundin in den 80er Jahren war Grüne sein noch was sehr anderes als heute. Sie haben auch ein frühes Sendungsbewusstsein. Sie sollen den älteren Bruder bestochen haben, damit er zur Wahl geht. Stimmt das?
Er hat mir das angeboten. Mein Bruder ist 11 Jahre älter und der hat damals studiert. Ich war so 12, 13 und dann habe ich ihn gefragt, was er wählt. Und dann hat er gesagt, er ginge nicht zur Wahl. Seine eine Stimme, die mache eh nichts aus und Politik interessiere ihn darüber hinaus nicht. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, um Gottes Willen. Und dann haben wir in der Tat einen Deal gemacht. Ich habe ihm das Bad in seiner Studentenwohnung geputzt, 5-mal für eine Bundestagswahl. Das war echt ein Satz. 3-mal für eine Landtagswahl, 1-mal für eine Kommunalwahl und er ging dafür wählen.
Und hinterher abgefragt, ob er das Kreuzchen an der Ihnen genehmen Stelle gemacht hat?
Das habe ich natürlich und also man muss schon sagen, wir kamen auch aus dem Elternhaus, das CDU gewählt hat. Da hatte ich jetzt keinen Zweifel an Ihnen.
Kein Zweifel an Ihnen. Der wäre gekommen, wenn er, ich meine, eine grüne Freundin, warum dem Bruder nicht die Freiheit geben, das Gleiche zu wählen?
Ja, weil ich natürlich schon immer schwer argumentiert habe.
Freisinnig
so
sein.
So war ich schon. So habe ich auch meine Mitschüler erlebt. Ich habe gebrannt für meine Positionen.
Ein Teenager im wohlbehüteten Wiesbaden der 1980er, Frau Schröder. Ein bisschen
80er, 90er.
Da wehte an Schulen aber eher ein linker Wind. Da hatten die Alt-68er genug Erfahrung, um tolle Lehrer zu sein. Aber der Wind wehte doch von woanders. Wehte er wirklich niemals zu Ihnen rüber?
Natürlich, ich habe diesen Wind gespürt und hatte Spaß daran, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich war in einem altsprachlichen Gymnasium. Das war schon eher eine konservative Schule. Aber auch wir hatten gerade in den einschlägigen Fächern, so Geschichte, Deutsch, Sozialkunde, hatte ich jene Alt-68er-Lehrer. Und ich fand die großartig. Ich habe das Gefühl, bei den 68ern wurden oft die Besten ihres Jahrgangs wurden Lehrer. Und davon habe ich profitiert. Und die meisten von denen, ja, die waren links. Die mochten mich aber. Die mochten mich deswegen, weil ich überhaupt politisch war. Und dann habe ich mir mit denen, ich versuchte mit denen es argumentativ aufzunehmen. Und das haben die mit einem souveränen Schmunzeln durchaus gutiert. Und die haben mich auch geprägt. Und ich habe mich auch bei denen argumentativ weiterentwickeln müssen. Und das war auch gut so.
Wo Christina Schröder war, da flogen ein bisschen die Fetzen. Ich habe mich beim Vorbereiten auf unser Gespräch gefragt, ob sie vielleicht sogar ganz gerne mal die Außenseiterin sind, die zwischen allen Stühlen sitzt. Ob das vielleicht auch ein gern besessener Platz ist von Ihnen?
Also vielleicht. Vielleicht treffen Sie da einen Punkt. Außenseiterin, soweit würde ich nicht gehen. Aber ich finde schon, gewisse Wertfragen muss man benennen. Also als ich Familienministerin war und ja nun mal auch Bundesfrauenministerin. Man kann ja schon sagen, eine der grundlegenden Überzeugungen des Feminismus, gerade auch des deutschen Feminismus, ist der Satz von Simone de Beauvoir: Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Also da steckt ja die Überzeugung dahinter, dass die Biologie keine oder nur eine sehr geringe Rolle spielt und das meiste gesellschaftlich-kulturell geprägt ist. Und ich finde, zu diesem Satz muss eine Bundesfrauenministerin eine Meinung haben. Und ich war bei diesem Satz immer eher skeptisch. Ich habe gesagt, natürlich sehe ich all das Kulturelle, Gesellschaftliche, aber ich glaube eben auch, dass die Biologie auch eine Rolle spielt, ob es jetzt 50-50 oder 60-40 ist, aber ich sehe eine gewichtige Rolle der Biologie. Das ist für eine Frauenministerin ein ziemliches Ding, weil doch die allermeisten hier sehr stark anders diskutieren. Ich kann auch akzeptieren, wenn man hier eine andere Position vertritt. Womit ich ein echtes Problem habe, in allen Parteien, auch in meiner eigenen, ist, wenn man quasi frauenpolitisch unterwegs ist, aber zu diesem Satz keine präzise Meinung hat. Das kann ich da nicht verstehen. Ich finde, man kann über diese Dinge nicht so hinwegrütteln. Als politisch agierender Mensch muss man seine politischen Überzeugungen haben. Und dann, finde ich, hat der Wähler auch einen Anspruch darauf, sie zu kennen.
Christina Schröder wollte früh in die Politik. Mit 25 war sie Bundestagsabgeordnete der CDU, mit 32 Ministerin, kommt aus der CDU Hessen. Frau Schröder, damals Roland Koch, sehr konservativer Flügel der Partei. Und Sie haben sehr freimütig erzählt, dass die Brüderschaften da in rauchgeschwängerten Skatrunden geknüpft wurden. Und spätestens da fragt man sich doch, ob eine junge Frau sich da nicht ein bisschen deplatziert fühlt. Verstehen Sie das?
Solche Situationen habe ich schon erlebt, ja. Beispielsweise ist es in der Tat in der CDU oft so ein Ritual, an Abenden von Bundesparteitagen sich dann eben nochmal zurückzuziehen, zu rauchen und Skat zu spielen. Ich kann sogar Skat, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich dazu zu setzen. Das ist einfach, da hätte ich mich deplatziert gefühlt und hätte auch so das Gefühl gehabt, ich spiele hier ein Schauspiel, nur um irgendwie dabei zu sein. Das habe ich erlebt, ja. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich auf eine junge Union gestoßen bin. Die junge Union Wiesbaden damals, die war anders. Da ging es sehr stark um programmatische Positionen. Wir haben Anfang der 90er Jahre ein großes Papier zur Political Correctness gemacht. Da muss ich ja, wenn ich das heute mir angucke, muss ich sagen, wow, da hatten wir schon was erkannt, was durchaus ein großes Thema für die nächsten Jahrzehnte war. Also es gibt auch junge Union-Kreisverbände, da geht es vor allen Dingen darum, wer am meisten und längsten Bier trinken kann, ist ja klar. Aber ich hatte das Glück, dass ich einen erwischt habe, wo ich mich gleich wohlgefühlt habe, obwohl ich so jung war, relativ akzeptiert gefühlt habe.
Gedankeninput, das könnte die Union ja brauchen. Also auch dem eingefleischtesten CDU-Anhänger fällt es derzeit nicht ganz leicht zu beschreiben, wofür die Partei eigentlich steht. Und nach dem Ausstieg aus der Politik, da haben Sie mit Mitstreitern, also ich nenne noch mal den Psychologen Ahmut Mazur und FDP-Urgestein Hermann Otto Solms, haben Sie einen Think Tank begründet, Republik 21, einen Think Tank für konservativ-liberales Denken. Frau Schröder, hat die Partei schon mal angeklopft und wollte tanken?
Ja, die finden das ziemlich gut, weil das inzwischen eigentlich auch jedem in der CDU klar ist, dass wir programmatisch einen Mangel haben, dass wir programmatisch in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich keine eigenständigen Positionen mehr entwickelt haben. Oft haben wir es so gemacht, wir haben quasi das, was diskutiert wurde, stark von linken Positionen geprägt, haben wir übernommen, haben 10% abgezogen und das war dann unsere CDU-Position. Dass das niemanden überzeugt hat und vom Hocker gerissen hat, ist doch klar. Das haben wir spätestens in der letzten Bundestagswahl gemerkt.
Merkel hat alles absorbiert, den Laden zusammengehalten und über die inhaltliche Lehre hinweggetäuscht?
Naja, Merkel hatte mit der Methode ja durchaus Erfolge im Sinne, dass man noch Wahlen gewonnen hat. Allerdings auch dann meistens eben mit relativ schlechten Ergebnissen, sodass man dann auch in einer ewigen großen Koalition gefangen war, weil es für andere Mehrheiten, zum Beispiel schwarz-gelbe Mehrheiten, nicht mehr gereicht hat. Ich glaube schon, dass die Partei es auch unter Merkel verlernt hat, Spaß an der weltanschaulichen Auseinandersetzung zu haben. Und das ist nun mal das, was mich bei Politik besonders reizt. Und deswegen versuche ich über diesen Think Tank eigenständige liberal-konservative Position zu formulieren. Wir wollen die Debatte nicht dominieren, aber wir wollen wieder intellektuell satisfaktionsfähig sein. Das wäre ja schon mal was.
Das heißt ja, dass Sie es im Moment nicht sind.
Ich empfinde das leider so, ja.
Bleiben wir mal bei Ihnen selber, Frau Schröder. Ministerin mit 32, die erste Ministerin, die während ihrer Amtszeit ein Kind bekam. Viel beobachtet, immer unter der Lupe. Später sagten Sie mal, das war hammerhart. Was genau war da hammerhart?
Na, als Ministerin, so wie auch als Bundestagsabgeordnete, haben Sie ja kein Recht auf Elternzeit. Das heißt, es gibt den Mutterschutz, der endet 8 Wochen nach der Geburt und dann steigen Sie wieder voll ein. Und als Ministerin voll einsteigen heißt dann eben, dass Sie im ganzen Land unterwegs sind, dass Sie auch nach Nächten, wo die Kleine 4, 5 mal kam, dann am nächsten Morgen der Bundespressekonferenz mit 50 Journalisten Rede und Antwort stehen müssen, die nur darauf lauern, dass sie irgendwie sich mal verhaspeln oder blass aussehen oder sonst was. Ich habe von 4 Sommerurlauben, haben wir 3 unterbrochen. Das war hammerhart. Mhm. Jetzt hatte ich das Glück, unsere Tochter war ehrlich gesagt ein Einsteigermodell. Meine Eltern sind praktisch zu uns gezogen und haben sich toll um die Kleine gekümmert. Insofern, es ging. Mir war aber trotzdem eigentlich während der gesamten 4 Jahre klar, ich bin dankbar, dass ich das machen kann. Aber ich will nicht mein ganzes Familienleben so verbringen.
Konnten Sie das eigentlich mit Ihrer Chefin Angela Merkel besprechen?
Ja, das konnte ich. Es war ja so, dass Angela Merkel mich gefragt hat, ob ich Ministerin werden will. Und ich hatte 1 Stunde Zeit für die Entscheidung. Und in dieser Stunde, wo ich auch erst noch meinen Mann aus einem Termin rausholen musste, dass wir endlich reden konnten, habe ich auch sehr viel mit ihr, mit Angela Merkel telefoniert. Und auch sie hat gesagt, versuch es doch, das kann klappen. Ich habe ihr nämlich ganz offen gesagt, wir wollen in 3 Monaten heiraten und wir wollen Kinder haben. Und wie soll das gehen? Und sie hat gesagt, versuch es doch. Du hast meine volle Unterstützung und meine Rückendeckung.
Sie haben es ja geschafft, sich an allen zu reiben. Die Konservativen waren der Meinung, Frau mit Baby geht sowieso nicht. Die Feministinnen waren ihnen böse, weil sie ein Betreuungsgeld verwirklicht haben für Eltern, die den von ihnen durchgesetzten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht annehmen wollen. Also wenn man so guckt, Konservative wie Feministinnen, für alle war Christina Schröder ein rotes Tuch. Wie haben Sie das bloß hingekriegt?
Ja, das freue ich mich auch manchmal. Aber vielleicht sind wir da wieder am Anfang unseres Gesprächs. Worum es mir immer ging und worum es mir auch jetzt bei meiner Kritik an der Pandemiepolitik geht, ist Freiheit. Und ich habe auch da versucht, das familienpolitisch umzusetzen, Wahlfreiheit. Ich finde es absolut anmaßend, wenn der Staat zum Beispiel davon spricht, von veralteten Rollenbildern spricht und damit Konstellationen meint, wo erwachsene Menschen sich darauf geeinigt haben, dass sie einige Jahre weniger arbeitet als er. Das steht dem Staat nicht zu. Das ist anmaßend. Und das hat mich, das macht mich, Sie merken, das macht mich richtig wütend nach wie vor. Und das hat mich auch damals in der Debatte ums Betreuungsgeld so wahnsinnig gemacht, mit welcher Verachtung da über bestimmte Familienmodelle gesprochen wurde.
Andererseits, das Betreuungsgeld wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil der Bund nicht zuständig sei. Und ich habe mir immer, ich meine, das war ein Geld für Eltern, die nicht in Anspruch nehmen, dass sie einen Kita-Platz besetzen. Nun, wer nicht in die staatlich finanzierte Oper geht, kriegt ja auch kein Musikgeld. Also irgendwie weiß ich nicht, ob man das so herleiten kann.
Sie müssen sehen, das Betreuungsgeld wurde zusammen eingeführt mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und damit galt für alle Eltern von ein- und zweijährigen Kindern in Deutschland, dass sie ein Wahlrecht haben. Sie können sich entscheiden für die Sachleistung, den Kita-Platz, die mit rund 1.000 Euro im Monat bezuschusst wird. Oder sie nehmen die Barleistung, das Betreuungsgeld, und können damit die Betreuung eigenständig organisieren. Sie konnten es ja auch einer privaten Tagesmutter geben. Ich finde, das ist ein ganz freiheitliches Modell, bei dem die Eltern selbst entscheiden können.
Christina Schröder war 4 Jahre lang bis 2013 Familienministerin, danach einfache Abgeordnete. Dann sind sie mit knapp 40 rausgegangen, nach einer Karriere wie im Schnellkochtopf. Einfach weg. Warum?
Ich finde, dass wenn man früh, so früh wie ich in den Bundestag kommt, dann muss man auch überlegen, ob und wie man dann früh wieder aussteigt. Ich bin mit 25 Jahren Bundestagsabgeordnete geworden und ich hatte schon immer das Gefühl, ein Mandat sollte für mich kein lebenslanges Mandat sein. Ich möchte in meinem Leben auch nochmal was anderes machen. Aber wenn man das für sich so entschieden hat, dann sollte man auch darauf achten, dass man dann auch früh genug den Absprung schafft, um eben genau das nochmal machen zu können, etwas anderes. Und deswegen hatten nach 15 Jahren im Bundestag, mein Mann und ich, wir haben uns ja am Bundestag kennengelernt, wie so viele Menschen am Arbeitsplatz, und kamen beide 2002 in den Bundestag und haben da beide beschlossen, dass wir das jetzt wahr machen und 2017 gemeinsam auch rausgehen.
Bei allen Kämpfen, Frau Schröder, alles ging nach außen hin so wahnsinnig glatt. Ja? Die Ämter, die kamen so auf Sie zu und dann sehr früh in ein sehr hohes Amt. Hatten Sie womöglich das Gefühl, was versäumt zu haben im Leben? Und ich habe es mich zumindest gefragt, hatten Sie eigentlich mal so eine richtig wilde Zeit?
Also Sie unterschätzen, dass es durchaus auch wild sein kann, in einem eher linken Meinungsklima für die Junge Union zu kämpfen. Und beim Soziologiestudium war ich auch eher die eben immer widersprochen hat. Aber ja, das, was Sie jetzt wahrscheinlich sich unter wilder Zeit vorstellen, das kann ich leider nicht bieten. Aber ist das nicht auch in vielen Familien im Moment so, ist das vielleicht auch ein Phänomen unserer Zeit, dass die Kinder schon mit 20 wieder mit den Eltern in Urlaub fahren, weil es auch eigentlich sehr nett mit den Eltern ist und man sich gut versteht? Also ich glaube, so untypisch ist das gar nicht. Dass alles so glatt gegangen ist, das war, glaube ich, das Bild nach außen. Gerade auch die Ministerzeit, da habe ich schon auch viele sehr existenzielle Kämpfe ausgefochten. Wenn Sie da, so wie Sie es ja auch beschrieben haben, Frau Timme, so viele Leute haben, die auch gegen Sie arbeiten und die Sie auch teilweise sehr persönlich angreifen, das perlt schon nicht so einfach an einem ab. Also da muss man schon, das setzt einem schon zu, das können Sie sich bestimmt vorstellen.
Was fehlt Ihnen womöglich aus Ihrer berufspolitischen Zeit und was fehlt Ihnen vielleicht gar nicht?
Also was ich schon oft vermisse, ist die Freiheit des Abgeordnetenmandats. Die ist großartig. Wenn Sie Abgeordneter sind, Sie können sich wirklich um die Themen kümmern, die Ihnen wichtig sind. Sie sind gut ausgestattet mit Mitarbeitern, dass Sie die Themen auch wirklich sehr substanziell voranbringen können. Mein Mann hat immer gesagt, freier Abgeordneter, freier Scholle. Er kommt aus Schleswig-Holstein. Das ist schon eigentlich so, finde ich, das Größte, was unser Staat zu bieten hat.
Ich möchte noch mal zurück auf einen Begriff, den Sie schon eingestreut haben, und muss dazu noch mal zu Ihrer viel zitierten Abi-Zeitung, Frau Schröder. Da steht unter anderem drin, Sie möchten Ehe, Familie, Karriere unter einen Hut kriegen, ohne Feministin zu sein. Was um alles in der Welt ist an Feministinnen eigentlich so schlimm?
Also der Feminismus, wie er in Deutschland dominant ist, ist ja ein Feminismus, der als Zielvorstellung weitgehende Parität formuliert. Bis hinein in die CDU hören wir ja, dass das das Ziel ist. Parität in möglichst allen Lebensbereichen. Und da muss ich sagen, das ist für mich kein Ziel. Denn ich halt glaube, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich glaube auch sogar, dass das was Schönes ist. Und dass sie auch in ihren Präferenzen unterschiedlich sind. Natürlich nicht jede Frau. Aber wenn sie 1.000 Frauen zufällig ziehen und 1.000 Männer zufällig ziehen, da spricht jetzt die Soziologin, dann werden sie unterschiedliche Präferenzen finden. Und ich würde behaupten, auch zeit- und kulturübergreifend. Und deswegen ein Feminismus, der versucht, quasi das wegzuerziehen und diesen Frauen, die zum Beispiel sagen, ich will rund um die Geburt beruflich kürzer treten, zu erklären, sie hätten das falsche Bewusstsein. Da sind wir wieder bei dem Thema, Menschen umzuerziehen. Und damit habe ich es so gar nicht. Feminismus, der auf Gleichberechtigung setzt und sagt, es geht uns um gleiche Chancen am Anfang, das ist was ganz anderes. Aber ich würde behaupten, das ist der Mainstream-Feminismus in Deutschland nicht.
Sie wissen als Soziologin natürlich auch sehr gut, dass Sie auf dem Grund stehen von Frauenrechten, die andere Frauen für ihre, für meine Generation erstritten haben. Und ich meine, das ist ja auch ein schlichtes Zeichen von Emanzipation, wenn Frauen sich organisieren und gezielt am Machtausbau arbeiten. Also Sie selbst haben doch auch am Machtausbau gearbeitet in Ihrer Parteikarriere. Ohne wird's doch nichts.
Absolut. Deswegen muss ich auch sagen, wenn ich mir die feministischen Kämpfe der 60er, 70er angucke, ich habe viel alles Schwarzer gelesen, das sind andere Kämpfe. Das sind wirklich noch Kämpfe um Gleichberechtigung. Da muss ich sagen, davon profitiere ich und bin ich dankbar. Aber ich würde behaupten, Gleichberechtigung ist erreicht. Worum es jetzt geht, ist nur noch jene Gleichstellung, jene Parität. Und die kommt nach meiner Überzeugung niemals aus, ohne unterschiedliche Präferenzen der Geschlechter zu leugnen. Und das halte ich für falsch.
Streiten wir uns vielleicht auch schlicht oft oder zu oft um Vokabeln, wenn es um Gleichberechtigung, um Identitätspolitik, um Gendern geht?
Ja, ich glaube ja schon, dass die Vokabeln zentral sind. Mich regt eher das Gegenteil auf, wenn jemand von Gleichstellung spricht, aber Gleichberechtigung meint. Dann sage ich, oh hey, das ist was fundamental anderes. Überlege dir, welches Wort das trifft, was du willst. Und wenn ich mir angucke, wie beispielsweise Quoten begründet werden, dann finde ich eben immer wieder diesen Gedanken, dass man quasi am Ziel Gleichheit herstellen will, unabhängig davon, was auf dem Weg zum Ziel passiert ist, ob da vielleicht unterschiedliche Leistungen erbracht wurden, ob unterschiedliche Zielvorstellungen da sind, trotzdem soll am Ziel egalisiert werden. Damit habe ich ein Problem.
Wenn wir uns einig sind, dass man über Begriffe auch streiten muss, dann streiten sie ja doch wirklich an jeder Ecke mit. Also Feminismus, Identitätspolitik, Gendern. Apropos Sprachgebrauch, Frau Schröder, wie halten Sie denn das zu Hause, wenn Sie Ihren Töchtern vorlesen, Pippi Langstrumpf oder Lukas der Lokomotivführer, die neuen Ausgaben oder die alten aus Ihrem eigenen Kinderzimmer?
Wir haben noch die alten und ich lese den Negerkönig vor, aber ich erkläre danach was. Also ich erkläre dann, dass das ein Begriff ist, der Menschen sehr stark verletzt hat und dass wir diesen Begriff deswegen nicht mehr verwenden. Ich glaube, das kann auch. Zumindest die 10- und die 7-Jährige, die können das aufnehmen und umsetzen.
Frau Schröder, was meinen Sie, wenn die drei Töchter groß sind, sind dann die öffentlichen Debatten um Gleichberechtigung und Sexismus und Gendern vorbei?
Also ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, dass dann Hürden, die es immer noch gibt, dass die niedriger geworden sind. Dass wir beispielsweise auch in Führungspositionen Teilzeitmodelle haben. Aber dass auf der anderen Seite es eben auch wieder selbstverständlicher akzeptiert wird, dass eben Menschen ihr eigenes Leben leben und dass das von Frauen und Männern sich auch unterscheiden darf, ohne dass das irgendein Problem ist.
Und wenn die Töchter dann sagen, Mami, du warst doch mal Familienministerin, du hättest doch mehr machen können, was sagen sie dann?
Dann sage ich, dass ich genau für diese Freiheit gekämpft habe, damit sie jetzt ihre Vorstellung von einem guten Leben verwirklichen können.
Würde Sie eigentlich ein erneuter Weg in die aktive Politik noch mal reizen, Frau Schröder?
Im Moment kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich freue mich, dass ich immer noch eine politische Stimme bin. Das ist toll, aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wieder aktiv in ein Amt zu streben.
Soll die CDU erst noch mal ein bisschen tanken?
Ich versuche ja dazu beizutragen.
Christina Schröder, heute zu Gast bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch. Es hat Spaß gemacht.